Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und in dieser Folge habe ich wieder einen Interviewpartner. Christian Redel möchte ich ganz herzlich begrüßen. Hallo Christian.
Hallo.
Christian, wir haben uns ja tatsächlich in Österreich auf einer Veranstaltung kennengelernt. Ich habe einen Vortrag gehalten, du hast einen Vortrag gehalten und ich war tatsächlich von deinem Vortrag beeindruckt, weil ich so ja ganz beiläufig von deinen ganzen Weltrekorden erfahren habe und was du alles so tust. Vielleicht gibst du denjenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, mal kurz einen Überblick. Wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, was hältst du für Weltrekorde?
Also zuerst einmal vielen Dank für das Kompliment und es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir uns damals kennengelernt haben, weil ich kann das nur zurückgeben, ich war total fasziniert von dir, weil du auch das Sachen immer so on point bringst und ich glaube, das ist auch etwas, was uns verbindet. Ich selbst komme eigentlich aus der Finanzwelt, ich war früher Investmentbanker, habe aber in meiner Kindheit schon ein sehr starkes Hobby ausgelebt, nämlich das Tauchen, zuerst mit Pressluftflasche und dann später ohne Pressluftflasche. Also ich bin Apnoe-Taucher, habe dann bei sehr vielen Meisterschaften mitgemacht und habe dann 2003 meinen allerersten Weltrekord aufgestellt im Apnoe-Tauchen. Habe jetzt mittlerweile 12 Weltrekorde im Apnoe-Tauchen und bin seit 2006 selbstständig als professioneller Luftanhalter. Also nein, nicht als professioneller Luftanhalter, aber ich mache jetzt Seminare rund ums Thema und Vorträge.
Ja, pass auf, ich habe ja tatsächlich, nachdem wir uns kennengelernt haben, mich mit dir da auf LinkedIn und so weiter vernetzt und du scheinst auch regelmäßig meine Posts zu lesen, weil ich immer wieder Likes und Kommentare und so weiter von dir sehe, also vielen Dank dafür. Aber tatsächlich haben wir ja auch gemeinsame Bekannte und die haben es dann auch gepostet und damit bestätigt, du hast Menschen ins Schwimmbad eingeladen, die alle schon mal irgendwie den Kopf unter Wasser gehalten haben und dann mit deinen Strategien und deinen Techniken die Zeit, die sie unter Wasser bleiben konnten, mal locker verdoppeln konnten. Das ist ja jetzt schon irgendwie eine starke Überwindung, finde ich mal, weil ich kann auch ganz gut tauchen, wenn ich ins Wasser, also jetzt, wo ich mit meinem Sohn schwimmen gehe, ist das dann ein bisschen was anderes. Wenn ich früher mal mit meiner Frau da ins Schwimmbad gegangen bin, da sagt sie, Philipp, mit dir ist Schwimmbad immer langweilig. Du bist immer unterm Wasser, ich bin über Wasser. Ich sage, ja, ich finde das aber so faszinierend da unten. Ich habe auch tatsächlich mal hier im Roten Meer richtig getaucht mit Flaschen und so weiter. Und auch das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Können wir später nochmal drüber sprechen. Aber wenn dann irgendwann nach einer gewissen Zeit das Gefühl da ist, ich muss auftauchen, dann ist es für mich natürlich schwer vorstellbar, dass man mit deiner Strategie einfach dieses Zeitfenster nochmal fast verdoppeln kann. Aber ich habe Menschen gesehen, die gesagt haben, es ist gelungen. Du hättest ihnen irgendwas beigebracht, um das zu schaffen. Wie geht man grob vor? Skizzier das mal, dass sich das überhaupt jemand vorstellen kann.
Also das Ganze ist vor über 25 Jahren entstanden. Ich habe damals begonnen, ganz normal dieses Freitauchen, Apnoe-Tauchen zu unterrichten. Da gehst du halt zuerst ins Pool hinein, schaust, wie lange kannst du die Luft anhalten, wann wird die Zeit eben tatsächlich mehr wie verdoppelt, damit du halt einfach mehr Selbstvertrauen bekommst für dieses Tauchen selber, ja, dass du halt dann weiter Strecke zurücklegen kannst. Und wenn du Strecken tauchen kannst, gehst du dann tief tauchen. Und vor ein paar Jahren haben wir dann überlegt, eigentlich ist ja das ein Wahnsinn. Ja, in diesen Tauchseminaren habe ich über 10.000 Teilnehmer ausgebildet und alle haben sich mindestens verdoppelt. Also es gab keine einzige Ausnahme. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann man das hängt ja alles natürlich mit dem Mentalen zusammen und habe dann daraus quasi ein erweitertes Seminar entwickelt für Businessleute, Führungskräfte, Vertriebspersonen ist es natürlich extrem spannend, weil, und das war das Faszinierende, kein einziger dieser Teilnehmer hat geglaubt, dass es möglich ist, nach 1 bis 2 Stunden maximal, weil länger brauche ich nicht, die Zeit mindestens zu verdoppeln. Und alle haben es geschafft. Also was passiert da so ein Seminar? Zu Beginn schmeiße ich alle einfach einmal ins Wasser hinein, ohne zu erklären, wie es geht. Dann halten die Teilnehmer die Luft an, tauchen auf und glauben, eine Sekunde länger, die muss sterben, weil sonst wären sie ja nicht aufgetaucht. Dann kommt
genau.
Ich sage, okay, so in 1, maximal 2 Stunden haben wir die Zeit verdoppelt. Und ich weiß natürlich schon aufgrund meiner Erfahrung, dass es funktioniert. Warum? Weil ich den Teilnehmern dann zeige, wie atmet man richtig. Das heißt, mit diesen Atemtechniken versuchen wir nichts anderes, als wie den Körper zu entspannen. Je ruhiger du bist, je entspannter du bist, desto besser ist es. Ja. Das Zweite, was ich Ihnen zeige, ist durch autogenes Training, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken.
Okay.
Klingt für mich ein bisschen jetzt so, wenn ich das nicht selber erlebt hätte, sehr esoterisch, aber es ist tatsächlich so. Warum? Wenn du positive Gedanken hast, dann reagiert dein Körper darauf. Das heißt, dein Herzschlag ist viel niedriger. Also wenn du negative Gedanken hast, bei negativen Gedanken reagiert auch dein Körper darauf und dein Herzschlag geht nach oben. Und je höher der Herzschlag ist, desto schneller wird der Sauerstoff im Körper verbraucht. Und das ist halt eigentlich das Coole daran, dass dieses positive Gedanken, wir verbrauchen weniger Sauerstoff, sogar messbar geworden ist. Weil 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden.
Ja.
Das Dritte, was ich Ihnen dann zeige, ist einfach durch mentale Stärke über diesen geglaubten Atemreiz, den man hat, drüber zu gehen.
Mhm.
Dann gehen die Teilnehmer wieder ins Wasser hinein und dann ist es tatsächlich so, dass sich wirklich jeder mindestens verdoppelt, verdreifacht. Die einzige Einschränkung, die wir haben, ist, wenn jemand schon beim Testtauchgang, so wie du vielleicht, schon auf über 2 Minuten ist, weil er das schon übt.
Nee.
Aber alles, was über 2 Minuten ist, garantiere ich nicht mehr. Ja? Weil medizinisch betrachtet kann jeder Mensch, jeder, wurscht wie alt, sportlich, nicht sportlich, völlig egal, 4 Minuten lang die Luft anhalten. Das ist das, was der Körper kann. Und da muss man halt die Leute dann hinbringen. Aber der Punkt ist halt der, dass die Leute es nicht glauben. Ja? Und das ist halt das Coole, auch wenn wir das jetzt auf den Vertrieb vielleicht umlegen wollen, ja, wie wichtig zum Beispiel die Motivation von außen ist. Ich habe dann halt so Erfahrungen gemacht, die Schulter sind im Kopf unter Wasser, wollen dann auftauchen und nur weil draußen ein Sicherungstaucher steht, der sagt, du bleib noch ein paar Sekunden drin, dann hast du einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt, gehen die Leute auf einmal wieder mit dem Kopf unter Wasser. Das heißt, ja, auf der einen Seite, sie werden viel zu früh aufgetaucht, ja, das heißt, die Leistung wurde nicht voll ausgeschöpft. Und das Zweite ist, wie wichtig die Motivation von außen ist, ja, nur weil draußen jemand sagt, bleib noch drin, bleiben die Leute mit dem Kopf unter Wasser. Und das sind halt all diese Dinge, die ich halt in den letzten Jahren mit über 10.000 Teilnehmern erlebt habe. Und das Witzige ist, dass es bei jedem gleich ist. Ja, also das sind so simple Mechanismen. Wenn man die einmal verstanden hat, dann kann man quasi auch viel mehr Leistung abbringen mit weniger Aufwand. Das ist ja das Schöne. Ja, also man redet ja immer, weniger ist mehr und so weiter. Und beim Luftanhalten ist es ja tatsächlich so, je entspannter ich bin, desto besser wird das Ergebnis sein.
Ja gut, es gab ja mehrere Sachen, die ich da bei dir gesehen habe. Du hattest mir ja dann sogar gezeigt, dass du in der Lage bist, den Lungenflügel einzeln zu beatmen. Das ist ja ein Prozess, den der normale Mensch wahrscheinlich gar nicht hinkriegt, weil er nicht weiß, wie es geht. Du bist ja teilweise schon überfordert, wenn du mal bei so einem ärztlichen Checker, wenn du abgehört wirst, gebeten wirst, mal tief in den Unterbauch einzuatmen, sodass du kurz überlegst, wie kriege ich die Luft überhaupt da runter, weil wir ja normalerweise einfach nur hier oben kurz atmen. Dann hattest du mir ja gezeigt, wie du da einfach immer mehr Luft eingeholt hast und der Lungenflügel immer größer und größer und da dachte ich so, okay, krass, das ist schon irgendwie auch eine spannende Form der Körperbeherrschung. Was ich aber auch gut finde bei den Story, die du gerade erzählt hast, ich habe ja beispielsweise, also Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich meinen ganzen Tagesplan so rund um meine Nahrung strukturiere. Ich habe rund um die Uhr Hunger und esse auch wirklich gerne und sowohl mein bester Freund als auch mein Sohn wurden letztens erwischt, wo sie dann mit mir einen Ausflug machen sollten, also jetzt zeitlich versetzt, aber gleiche Situation. Und dann sagte zum Beispiel mein Sohn, Mama, haben wir irgendwas zu essen? Und da guckte sie nur und sagte, Jonathan, wenn du mit dem Papa unterwegs bist, brauchst du dir um Essen nie Gedanken zu machen. Das Ähnliche sagte die Frau von meinem besten Freund, als wir auf dem Weg nach Österreich waren, sagte, habt ihr denn was zu essen dabei? Da sagte er, mit Philipp wird man nie verhungern. So, das heißt, ich lege viel Wert darauf, regelmäßig zu essen und auch gut zu essen. Aber ich habe halt auch mehrfach so Fastentests gemacht, weil ich wissen wollte, schaffe ich es 10 Tage ohne Essen? Ich wollte einfach gucken, ist der Körper dazu in der Lage? Und ich habe tatsächlich auch am Tag 10 einen Vortrag gehalten. Der fing morgens um 10 Uhr an. Der sollte 2 Stunden dauern. Und danach war dann ein gemeinsames Lunch angesetzt. Ich habe gesagt, Leute, ich kann heute Mittag nicht mit euch essen, weil bis heute Abend will ich noch durchziehen. Dann sind die 10 Tage rum. Und alle guckten mich so ganz entsetzt an. Ich sage, macht euch keine Sorgen. Mein Energielevel ist immer noch extrem hoch. Und tatsächlich ist es ja so, wenn du mal nichts isst, wirst du überrascht sein, an Tag 3 und Tag 4 ist der Energielevel so hoch, da könntest du problemlos joggen gehen. Also wenn da einer sagt, ich habe das Gefühl, ich verhungere, weil er 3 Stunden nichts gegessen hat, das ist alles Kopfsache und alles nur Anstellerei. Und deshalb finde ich das, was du da sagst, extrem spannend. Ich habe bei der Bundeswehr auch mal eine Erfahrung gesammelt. Da ging es darum, die wollten uns in einer Woche zeigen, mit wie wenig Schlaf man immer noch überleben kann. Und die haben uns eine Woche lang immer nur 1,5 Stunden die Nacht schlafen lassen. Das war nachher so schlimm, dass wir über Tag überall eingeschlafen sind. Sobald du irgendwo warten musstest, bist du einfach eingepennt, aber richtig eingepennt. Das heißt, es musste dich wieder einer wachrütteln. Wir waren auf der Schießbahn und wenn du dann hinten in der zweiten Gruppe bist, die erste schießt, dann bist du einfach weggepennt, dann hat dich einer geweckt, dann hast du geschossen, dann bist du wieder irgendwo eingeschlafen. Aber deshalb fand ich das von vornherein so reizvoll und freue mich, dass du heute für diesen Podcast hier zur Verfügung stehst, der ja für den einen oder anderen auch als Videospur hier auf YouTube zur Verfügung steht. Aber was hat dich animiert, diese Erfahrungen zu sammeln, weil jetzt hast du es drauf, jetzt hast du diese ganzen Weltrekorde, jetzt bringst du das Leuten bei. Aber irgendwann muss doch dieser Wunsch in dir aufgekommen sein, das Limit mal auszuloten, diese Barriere zu verschieben. Weil was hat dich inspiriert, das einfach mal zu hinterfragen, was alle anderen vorher als machbar definiert haben und wo es aus deren Sicht unmöglich wurde?
Also meine Geschichte beginnt schon in der Kindheit. Ja. Ich habe damals gemerkt, ich bin an Land irgendwie etwas tollpatschig, wie man bei uns in Österreich sagt. Und habe aber das gemerkt, dass das im Element Wasser komplett super funktioniert. Ja. Also beim Schwimmen war ich immer gleichwertig mit den Schulkollegen. Beim Laufen war ich immer der Letzte. Und irgendwann hat sich halt dann herausgestellt, dass ich eine Fußfehlstellung habe. Das heißt, meine Füße sind in die Höhe gewachsen und nicht in die Länge. Und bin dann auch 2002 an beiden Beinen operiert worden. Ich war witzigerweise in der Schule vom Turnunterricht befreit, weil sonst hätte ich einen Fünfer bekommen und hätte quasi die Schule, die Klasse wiederholen müssen, nur wegen Turnen. Ja, und deswegen haben sie mir 2000 Turnunterricht herausgenommen und hätte die Schule ja niemals abschließen können. Also muss man sich mal überlegen, ja, vom Turnunterricht befreit und jetzt Extremsportler. Und ich habe aber gemerkt, dass ich quasi unter Wasser diese Einschränkung jetzt nicht habe und dass ich da halt relativ gut bin. Habe dann angefangen mit Flaschentauchen, wollte dann unbedingt Meeresbiologe werden in der Kindheit. Dann wollte ich Bohrinseltaucher werden. Dann wollte ich zum Militär gehen, was natürlich nicht ging mit meinen Füßen. Und dann habe ich aber mit 17 einen Film gesehen im Rausch der Tiefe, The Big Blue. Da geht es darum, dass sie zwei Freitaucher gegenseitig die Weltrekorde abjagen.
Ja.
Dann ausprobiert, war total fasziniert. Und das Coole ist halt, du wirst halt relativ schnell sehr gut. Also du fängst an und bist in einer Stunde doppelt so gut. Also wenn du mir jetzt irgendetwas nennen kannst, wo das funktioniert, dann wärst du der Erste, seitdem da etwas eingefallen ist. Aber ich kann jetzt anfangen zum Laufen und bin doppelt so schnell. Ich kann nicht anfangen zum Skifahren oder was auch immer. Es ist völlig egal. Es gibt keinen einzigen Sport oder irgendetwas auf der Welt, wo du jetzt beginnst und in einer Stunde bist du mindestens doppelt so gut. Und das hat mich halt immer fasziniert, dass ich halt da gemerkt habe am Anfang, ich bin da gut. Habe dann auch mitgemacht bei den Weltmeisterschaften und wollte unbedingt, so wie der Jean Reno in dem Film, Profisportler werden. Habe zum Glück meine Eltern, weil die waren natürlich nicht so begeistert von meiner Idee, einen zweiten Film gesehen, nämlich Wall Street. Da haben wir gedacht, ey, das ist jetzt auch cool. Das hat mich einmal sehr interessiert in der Schule mit den Aktien und deswegen habe ich dann die Schule fertig gemacht und bin dann Investmentbanker geworden. Habe aber diesen Sport immer als sehr intensives Hobby nebenbei gemacht und mit 30 glaube ich persönlich, damals war ja das noch nicht in aller Munde mit Burnout und Co., aber ich habe dann gemerkt, irgendwie, du kannst zwei Dinge zu 100% nicht gleichzeitig machen. Es funktioniert nicht. Also du kannst nicht 100% untertags einen Job geben in der Bank und dann am Abend und in der Nacht Freitaucher sein. Es funktioniert eben nicht. Und deswegen habe ich dann damals die Entscheidung getroffen, ich will jetzt Profisportler werden und dann meinen Traum leben. War die beste Entscheidung in meinem Leben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich natürlich trotzdem ein bisschen Einschränkungen habe mit meinen Füßen gegenüber anderen Sportlern, ja, weil die können natürlich viel mehr trainieren, viel besser trainieren, als wie ich selber. Und habe aber eines gemerkt, dass mein Kopf einfach viel besser funktioniert wie bei den anderen, weil ich halt immer fokussiert war.
Problem kenne ich auch, wenn er das
Bild kennt, ja. Sondern ich habe dann begonnen, einfach meinen Kopf zu trainieren. Ja. Und wenn man sich meine Weltrekorde anschaut, diese 12 Weltrekorde habe ich ja nicht so klassischerweise aufgestellt, jetzt im Tauch im Hallenbad oder im Meer am Seil runter und wieder hoch, sondern meine Weltrekorde habe ich aufgestellt im Tauchen unter Eis oder in Höhlen. Das heißt, ich habe das meistens unbewusst mir ausgesucht. Ja. Am Anfang war es wirklich komplett unbewusst. Ich habe einfach das Guinness-Buch der Rekorde genommen, weil ich bin im Februar 2002 an beiden Beinen operiert worden, bin dann sechs Wochen im Spital gelegen, musste dann wieder gehen lernen und dann wie tauchen war im Sommer, habe die Taucherbrille mit schmerzverströmten Tränen von innen geflutet. Und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt eine Motivation, damit ich quasi wieder tauchen gehe. Und deswegen habe ich dann den ersten Weltrekord im Tauchen unter Eis aufgestellt. Und wie dann die Top-Athleten angefangen haben, meinen Rekord zu brechen und es nicht geschafft haben, habe ich gemerkt, im Moment einmal, irgendwie ist es ein Talent von mir, dass ich halt ganz gut umgehen kann mit meinem Kopf. Ja, weil wenn du jetzt unter Eis tauchst, kannst du ja nicht jeden Meter auftauchen. Im Hallenbad tauche ich los. Wenn ich in der Hälfte, bei drei Viertel, wann auch immer ein Problem habe, gehe an die Oberfläche, gehe zurück am Start, mache das Ganze noch einmal. Und das funktioniert halt beim Eistauchen nicht, weil da ist die geschlossene Eisdecke über deinen Kopf. Und da habe ich halt gemerkt, dass viele dieser Top Sportathleten gescheitert sind, weil sie es halt mental nicht konnten oder nicht geschafft haben. Und dass das eben meine Stärke ist. Und dann habe ich halt angefangen, das Ganze weiter zu entwickeln und zu schauen, warum funktioniert das, wie funktioniert etwas. Und das macht jetzt halt mittlerweile extrem viel Spaß, das dann auf der Bühne oder in Seminaren weiterzugeben, weil ich halt weiß, dass wir uns eigentlich nur selber beschränken. Ja, und wenn ich weiß, wie mein eigener Kopf funktioniert, dann kann ich den Kopf natürlich in die richtige Richtung steuern und jedes Gehirn funktioniert eben anders. Auch das habe ich messbar gemacht. Also es gibt jetzt nicht dieses Universalgeheimnis, was jeder Mentaltrainer gerne hätte, aber das gibt es einfach nicht, weil wenn es das geben würde, dann war ja derjenige der reichste Mann oder die reichste Frau der Welt. Sondern jedes Gehirn funktioniert anders und du musst quasi im ersten Step rausfinden, wie funktioniert dein eigenes Gehirn. Und dann gibt's genug Werkzeuge, also Mentaltraining, das man anwenden kann. Ja, aber als kleines Beispiel, ich tauche jetzt nicht 100 Meter weit unter Eis, sondern mein Hirn, bin ich draufgekommen beim Tauchen, funktioniert in 4x25 Meter. Er gibt auch 100 Meter, aber sobald ich das weiß, dass mein Hirn eben nicht sich das vorstellen kann in einem, ja, weil das ist für mich selbst unglaublich weit. Ja, es gibt aber wieder andere Sportler, die sagen, 100 Meter sind kein Problem und fertig. Aber mein Hirn ist eben so getrimmt, dass ich dann 4x25 Meter tauche. Das heißt, ich tauche die ersten 25 Meter, es ist kein Problem, alles gut, weil es ist erst der Beginn. Ich tauche die zweiten 25 Meter, alles noch immer im grünen Bereich, weil wir sind erst bei der Hälfte. Dann kommen die dritten 25 Meter, das sind dann bei mir immer diese unangenehmen, wo eben negative Gedanken kommen, wo die Muskulatur anfängt da zu brennen, weil sie sauer wird. Und dann weiß ich, es sind nur noch 25 Meter bis zum Ziel.
Ja.
Und wenn ich das einmal verstanden habe, wie mein eigenes Hirn funktioniert, erst dann macht es richtig Spaß. Und dann kann ich aber auch an diese Grenze gehen. Ja, das ist ja das, wo viele Leute immer Angst haben. Ja, ich sehe mich ja als Risikomanager und ich glaube, das Thema Angst ist ja gerade aktuell sehr präsent. Ja. Und deswegen ist meine Empfehlung, ja, für alle, die diesen Podcast hören, geht's raus aus der Komfortzone, geht's in den Grenzbereich hinein, weil ich glaube, das wird entscheidend sein dann für die Zukunft. Ja. Und die meisten Menschen machen aber genau das Gegenteil. Sie wollen alle lieber in der Komfortzone bleiben, weil da kennen wir uns aus, da ist es sicher, da wissen wir, es funktioniert alles. Das Problem ist aber nur, wenn du immer nur in deiner Komfortzone bleibst, wird die immer kleiner und kleiner und kleiner. Und je kleiner die Komfortzone ist, desto unglücklicher wirst du werden, desto unentspannter ist dein Leben. Weil jede Kleinigkeit dich ja sofort rauskickt. Ja, das Problem ist natürlich, wir alle sind im Grenzbereich, aber die meisten oder fast alle halt unfreiwillig. Ja, niemand hat sich eine Teuerung, einen Krieg, eine Pandemie oder was auch immer ausgesucht. Das heißt, die meisten gehen in den Grenzbereich hinein, weil sie hineingestoßen worden sind, versuchen es irgendwie zu lösen und kommen dann wieder in eine Komfortzone. Das war aber völlig wertlos, die Situation, ja, weil sie nichts dabei gelernt haben. Wenn du jetzt aber freiwillig in den Grenzbereich gehst, stell dich deiner Angst, dann gehst du über die Angst drüber, dann kommst du in die Lernphase, dann merkst du, aha, es war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich geglaubt habe und eigentlich ist es ja eh super, das kalte Duschen zum Beispiel, das muss ein kleiner Weltrekord sein und dann beginnt die Wachstumszone, ja, und je größer deine Komfortzone dadurch wird, ja, desto entspannter ist einfach dein Leben und ich glaube, das ist eigentlich so die Message, die ich jetzt verbreiten möchte aktuell. Weil ich einfach glaube, dass wir uns selber beschränken. Ja,
ja, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, wir lassen auch zu, dass uns andere beschränken, indem wir uns an Empfehlungen und Lebenserfahrungen, ich sag mal, festhalten, die jemand anders gemacht hat, der ganz andere Rahmenbedingungen mitbringt. Also beispielsweise, wenn ich jetzt daran denke, wie oft ich heute im Widerspruch zu dem lebe, was meine Eltern mir vermittelt haben. Und ich merke natürlich auch, weil ich mit meiner Mutter, mein Vater ist tot, mit meiner Mutter einen sehr engen Kontakt pflege, um die auch immer so auf dem Laufenden zu halten, was passiert, dass sie auch Schwierigkeiten hat mit dem, was ich so mache. Wenn ich ihr zum Beispiel zeige, was ich alles ins Internet stelle, was ich alles an Content generiere, da sagt sie immer, Philipp, aber das will doch vielleicht gar nicht jeder sehen und mach dich doch da mal nicht so wichtig und halt dich mal ein bisschen zurück. Da sage ich, Mama, diese ganzen Strategien, Philipp, es geht nicht nur um dich, lass die anderen auch mal reden und so weiter, stell dich nicht in die Mitte, macht, wenn du eine Rede hältst, überhaupt keinen Sinn. Das heißt also, das ganze Konzept würde gar nicht funktionieren. Und deshalb war es zum Beispiel auch so, wenn ich hatte damals in der Schule einen Sportlehrer, der war 55 Jahre alt und der machte Triathlon auf Weltniveau-Level. Der ist, glaube ich, Vize-Weltmeister im Triathlon geworden in seiner Altersgruppe. Und wenn der mit uns dann Sportunterricht gemacht hat, dann hattest du einfach immer das Gefühl, der kann das Thema, wie belastbar ist man, ganz anders einschätzen. Weißt du, wenn du als Kind nach Hause kommst, als Junge, kommst du nach Hause, also ich habe voll einen Muskelkater, sagt deine Mama instinktiv, dann ruh dich morgen mal aus. Der Lehrer sagte immer, ja, da musst du halt härter trainieren, ne? Weil das war ja noch nicht mal anstrengend. Und dadurch hast du natürlich dann eine andere Entwicklung. Ich habe irgendwann bei der Bundeswehr mal einen 51 Kilometer Nachtmarsch gemacht. Das wäre ja eine Sache, das wird sie ja aus dem Elternhaus nie vermittelt bekommen. Versuch mal in der heutigen Zeit, deine Eltern davon zu überzeugen, dass du um 10 Uhr abends mal einmal durch den Wald laufen willst. Die werden dir auf jeden Fall mal erklären, warum das keine gute Idee ist, warum das saugefährlich ist. Und deshalb ist es zum Beispiel so, ich hab das mit meinem Sohn schon öfter mal gemacht. Dann habe ich gewartet, bis es richtig dunkel war. Da habe ich gesagt, komm, wir gehen mal in den Wald. Und dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen. Ich habe jetzt auch so eine Taschenlampe, da kannst du selber entscheiden, ob Tag oder Nacht ist, weil die ist wirklich extrem hell. Aber ich wollte ihm eigentlich zeigen, dass man die gar nicht braucht. Dass wenn man einfach sich ein bisschen an das dunkle Sein da gewöhnt, kann man mit den Augen schon sehr gut gucken. Dann wird man auch ein bisschen sensibler für die ganzen Geräusche da und so. Aber du kannst ja nicht automatisch Angst haben, nur weil es dunkel ist. Aber das sind ja alles diese Automatismen. Und ich glaube, dass die teilweise gar nicht, also wir fürchten uns auch vor Dingen, die gar nicht auf eigener Erfahrung basieren, sondern eben aus adaptierten Empfehlungen von anderen. Und deshalb glaube ich, ist das, was du da sagst, wichtig, dass du also die Komfortzone für dich selber setzt und sagst, okay, warum sollte das mein Limit sein? Ich hatte zum Beispiel mein Leben lang Höhenangst. Das ist so schlimm gewesen, dass ich in Glasaufzügen Probleme hatte. Ich konnte auf keiner Kirmes Riesenrad fahren und sowas alles. Und dann bin ich irgendwann zu Anthony Robbins gegangen, habe da mit dem eine, ich nenne das mal Maßnahme, durchlaufen. Danach habe ich mir einen Fallschirmsprung gebucht, bin aus 4000 Metern mit dem Fallschirm abgesprungen. Heute habe ich keine Höhenangst mehr. Und insofern weiß ich, manchmal ist es diese eine Extremerfahrung verbunden mit einer aktiven Entscheidung. Und damals hat sicherlich auch meine NLP-Ausbildung geholfen, dass man einfach so mental sich ein anderes Programm da im Kopf schreibt und danach ist das Thema einfach weg. Deshalb Angstmanagement, glaube ich, ist schon extrem wichtig. Aber gerade bei dem Wasser, wo du ja jetzt der Experte bist, glaube ich, wo dieser ja vielleicht sogar schon Instinkt zu überlegen getriggert wird, wenn die Luft plötzlich nicht mehr da ist, ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Deshalb bin ich beeindruckt, wenn du sagst, ich schaffe das in 2 Stunden.
Ja, also der Punkt ist aber genau der, und ich glaube, das ist eben, glaube ich, das wirklich Wichtigste, dass man sich mit dem Thema Angst in Zeiten mit diesen Extremen auseinandersetzen sollte. Deswegen bin ich auch so begeistert davon, weil ich sehe ja das ein bisschen anders wie Psychologen. Die Psychologie sagt ja, wir brauchen Angst, um uns zu schützen vor einer gefährlichen Situation. Ich bin der Meinung, dass Angst uns einfach nur limitiert. Punkt. Und dieses Limit habe ich halt versucht, immer wieder zu verschieben, nicht zu akzeptieren. Und das, was ich aber gemacht habe, war einfach, und das habe ich halt leider alles selber erlebt. Also ich weiß auch, wovon ich spreche. Ich bin ja nicht nur 12-facher Weltrekordhalter, sondern ich bin auch 4-mal bewusstlos geworden bei Rekordversuchen. Also ich bin 4-mal gescheitert. Also tatsächlich weiß ich das. Und da habe ich aber gemerkt, ja, dass eben, wenn man das Wort Angst mit dem Wort Respekt ersetzt, ist es viel besser, weil durch den Respekt vermeide ich genauso die gefährliche Situation, aber ich habe keine Begrenzung. Und alleine das hat schon so viel ermöglicht in meinem Leben im positiven Sinne, weil ich einfach gemerkt habe, ja, Angst ist immer das, was mich zurückhält. Da kann man nur erinnern, Nachhinein ist eh alles immer logisch, aber damals mit 30 wollte ich mich selbstständig machen. Habe ein Haus gebaut, alles finanziert, ja, in der Bank super verdient. Ich meine, da damals gab es irgendwie 18 Monatsgehälter und so, ja. Also es war wirklich Zeit damals. Und ich habe dann auch eben mit meinen Eltern ewig diskutiert und gesagt, ich mache mich selbstständig mit einem Job, den es eigentlich gar nicht gibt, weil das Problem ist ja, dass dieses Apnoe-Tauchen kein offiziell anerkannter Sport ist. Das heißt, ich kriege weder vom Staat eine Sporthilfe, Unterstützung oder sonst irgendetwas, sondern ich bin einfach seit 2006 Unternehmer. Fertig. Ja. Im Unterschied zu den meisten anderen Profisportler, die halt dann eben die Förderungen kriegen, wenn sie zu Meisterschaften fahren. Ich musste alles selber finanzieren. Und damals haben sie immer gesagt, mach es nicht. Da kann man nur genau erinnern. 99% meines Umfeldes hat gesagt, mach es nicht. Ja, du wirst scheitern. Und wenn du kein Geld mehr hast, was tust du dann? Ja. Der Einzige, der gesagt hat, mach es, spring ins kalte Wasser, war der Felix Baumgartner. Der Typ, der aus der Stratosphäre gesprungen ist. Das war ein bisschen so mein Mentor. Weil er es gesagt hat, Gott sei Dank, haben wir gedacht, okay, der Felix hat eigentlich recht. Und im Nachhinein betrachtet, weil die Leute immer gesagt haben, naja, wenn es nicht funktioniert, was wäre denn das Schlimmste gewesen, wenn ich gescheitert wäre?
Ja.
Ich wäre wieder zurückgegangen in die Bank und auch der Job hat mir Spaß gemacht. Also die Leute haben immer Angst vor Dingen, die ja gar nicht eintreten. Ja? Und das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich dann ein eigenes Buch drüber geschrieben habe, ja, Tauch durch deine Angst. Weil das ist wirklich dieses Limitierende in unserem Leben. Und es wird immer schlimmer, ob es jetzt eigen ist oder, wie du erzählt hast, von außen. Ja, das merkt man ja auch politisch und so weiter, ja, dass das ja alles von außen getrieben ist. Aber das Problem ist, in der Angst, das ist niemals ein guter Berater. Und in Wirklichkeit ist Angst völlig unnötig. Warum? Angst ist ja nicht real und liegt in der Zukunft. Das ist ja das Perverse. Also wenn man sich das einmal echt genau überlegt, ja, Angst ist nicht real und liegt nur in der Zukunft. Also es ist eigentlich völlig hirnrissig. Und das Witzige ist, im Unterschied dazu ist die Gefahr im Hier und Jetzt und real. Also da muss man sich dann echt was überlegen. Ja, aber Angst ist ja nicht real. Das ist ja nur in unserem Kopf. Ja. Und deswegen bin ich ja draufgekommen, dass wir aus nur zwei Gründen Angst haben, weil ich gehe mal davon aus, dass wir alle als Babys relativ gleich waren. Also keiner ist mit Höhenangst auf die Welt gekommen, keiner ist vor Tierangst auf die Welt gekommen, keiner ist vor Wasserangst auf die Welt gekommen, sondern es gibt nur zwei Gründe oder zwei Auslöser, warum wir Angst haben. Das eine ist eben das Erlebte. Ja, also ich war Höhenangst gehabt, ich bin sicher als Kind beim Klettern einmal vom Baum runtergefallen. Ja. Und das zweite ist eben die erzählte Angst. Das ist genau das, wo du das erzählt hast mit deiner Mama. Ja, das sind halt diese Ängste, die jeder irgendwo ja hat, das übertragen wird. Ja, ich bringe da immer das Beispiel mit den Haien. Ja, wenn du weltweit eine Umfrage machst mit, wer hat Angst vor Haien, sagen 95% der Leute ja. Und wenn du dann aber fragst, habt ihr schon mal einen Hai in echt gesehen, sagen 99,9% dieser 95% Leute nein. Also wir haben Angst, weil wir einen Film gesehen haben im Kino, der Weiße Hai. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun, ja. Weil er ist das meistverbreiteste Raubtier auf unserer Welt. Ja. Jeden Tag gehen Millionen von Menschen ins Meer. Überall dort, wo die reingehen, gibt es Haie. Und ja, es sterben 6 bis 8 Leute. Ist natürlich für die 6 bis 8 extrem schade. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn da jetzt hunderte Leute zuhören beim Podcast, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Hälfte von uns im Lotto gewinnt, als dass einer von einem Hai überhaupt noch mal angeschaut wird schief. Ja. Also, und die Leute haben Angst vor Dingen, die niemals passieren. Aber das ist eben das, was uns limitiert, das, was uns prägt. Und ich glaube, da müsste man viel mehr Zeit selber in sich investieren und einfach darüber nachdenken, macht das jetzt eigentlich Sinn? Weil das sind ja genau die Dinge, die uns dann halt zum Beispiel im Vertrieb oder wo auch immer dann zurückhalten. Und das ist nicht einmal, also das ist ja komplett irre eigentlich.
Das ist eine super Teaser-Folge auch für eine andere Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe mit einem Extrembergsteiger, der eben auch gesagt hat, wir haben häufig Angst vor dem, was noch vor uns liegt. Und dann ist es aber auch gar nicht zwingend, dass es wirklich eintritt. Ne? Das heißt, du fürchtest dich vor Dingen, die einfach nur in deiner Illusion existieren und die vielleicht auch ganz anders eintreten. Dale Carnegie hat ja mal so ein Buch geschrieben, wir fürchten uns zu 80% vor Dingen, die nie im Leben Realität werden. Von daher
Ich glaube, es ist mehr wie 80%.
Ich glaube auch, es ist mehr, weil das Leben komplexer wird und so weiter. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die meisten Menschen auch einfach vielleicht deshalb so viel Angst erleben, weil sie auch so große Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen. Weil eine Entscheidung ist ja auch der wahnsinnige Befreier in dem Zusammenhang. Also meine Mitarbeiter, gerade die jetzt schon seit über 10 Jahren für mich arbeiten, die sind das ja gewohnt, die sagen mich ja immer wieder, weil ich das ja nicht verstehen kann. Für mich ist das ja das Normal, dass wenn ich dann mit anderen Geschäftsleuten interagiere und die mir so Sachen sagen wie, ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen, ich muss das mal eine Woche prüfen und so, ich muss das besprechen, dann denke ich immer, warum? Weil ich kann immer alles sofort entscheiden. Und dann sagen die, Philipp, aber das ist nicht normal. Da sage ich, aber es ist doch ganz einfach. Es gibt doch immer nur 3 Szenarien. Was ist der wahrscheinlichste Fall, der eintritt? Was ist der beste Fall, der eintreten könnte? Was ist der schlimmste Fall, der eintreten könnte? Und ich stelle mir immer nur die Frage, wenn der schlimmste Fall eintritt, kann ich mir das finanziell leisten? So, und wenn dann die Antwort ja ist, dann denke ich mir, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass der schlimmste Fall eintritt, ist ja relativ gering. Ich habe ja Einfluss auf den Prozess und deshalb wird es eins der anderen Szenarien sein. Und deshalb fange ich mal lieber an, weil gerade die Untätigkeit, dieses Verharren im Nichts, das ist ja im Prinzip der schlimmste Teil der Angst. Denn selbst wenn du jetzt beispielsweise mal nachts im Dunkeln meinetwegen über einen Friedhof gehst, das ist ja jetzt nicht die gewohnte Atmosphäre, in der man sich bewegt. Ich habe das mit meinem Sohn gemacht, habe voll den Ärger von meiner Frau bekommen. Mein Sohn fand das so cool, der sagt immer, Papa, können wir da nochmal hin? Wir dürfen das nur Mama nicht sagen, weil der fand das mit den Kerzen und so da im Dunkeln viel, viel schöner. Aber für mich war halt spannend, der hatte halt noch nie gehört, dass man nachts auf dem Friedhof Angst haben musste. Für den war das einfach nur ein anderes Stück Wald, auf dem es bunte Lichter gab. Also bin ich mit dem nachts auf diesen Friedhof, habe gesagt, komm, wir besuchen mal Onkel Dieter. Und dann sind wir da lang gelaufen und der hatte überhaupt keinen Bammel und gar nichts. Und das ist halt, glaube ich, das, was man machen muss. Dann die Leute auch mal einfach in so Situationen reinbringen und dann eben auch zeigen, okay, selbst wenn du dann ein mulmiges Gefühl hättest, einfach weiter marschieren, weil dann wird das schon verschwinden. Wenn du stehen bleibst, wird es eigentlich nur schlimmer und wird sich potenzieren. Das sieht man ja auch in diesen ganzen, ich nenne das jetzt mal Horrorfilm, auch wenn ich in dem Genre nicht ganz so zu Hause bin. Aber da, wo die Leute immer mehr Angst entwickeln, sind sie ja meistens irgendwo ganz still, hocken in irgendeiner Ecke und hören nur die ganzen Geräusche, anstatt einfach mal in irgendeine Aktion umzuschwenken und irgendwas zu tun. Ich habe ja viele Unternehmer auch als Kunden, die ich da in meinem Coaching betreue. Viele haben halt auch ein großes Harmoniebedürfnis und Angst vor ihren Mitarbeitern, dass die sie verlassen, wenn die mal zu viel Gegenwind kriegen, dass die dauernd nur mehr Gehalt fordern und so. Und da sage ich ja, aber die Angst geht erst dann weg, wenn du das Gespräch mit dem Mitarbeiter gesucht hast. Vor allen Dingen, selbst wenn er dann geht, hast du doch Klarheit und auch das befreit dich ja von der Angst und macht dich handlungsfähiger. Was willst du etwas ausblenden, nur aus Angst vor der Konfrontation? Deshalb sage ich auch zu meinem Sohn immer Angst oder zu meiner Frau, Angst verschwindet durch Konfrontation. Wenn der Jonathan vor irgendwas Angst hat, sage ich immer, dann machen wir das. Wir sind auch schon zusammen unter das Bett gekrabbelt, weil er da Angst vor Zombies hatte. Ich habe gesagt, komm, dann zeig mir die, dann hauen wir die weg. Dann haben wir keine gefunden, dann konnte er aber ruhig schlafen. Hätte ich ihm gesagt, da sind keine, hätte das wahrscheinlich nicht den gleichen Effekt gehabt. Von daher finde ich das, wie du es beschreibst, einfach sehr...
Mega, was du da mit deinem Sohn machst. Also ich kann es wirklich nur unterstützen. Ich hoffe wirklich, dass das auch Vorbildwirkung hat für viele andere Eltern, weil ich sehe halt gerade genau das Gegenteil passiert halt leider in der breiten Masse. Und ich glaube, dass das halt für die Zukunft der Kinder nicht gut ist. Ja, wenn man jetzt anschaut, dass die alle mit dem Fahrradhelm auf einer Kinderschaukel sitzen. Also man kann es auch übertreiben mit den Sicherheitspolstern. Und ich verstehe schon, als Elternteil willst du nur das Beste für deine Kinder. Aber man muss sich halt immer überlegen, ja, jede Aktion erfordert eine Reaktion. Und deswegen finde ich das auch so mega, dass du das jetzt mit der Entscheidung angesprochen hast, weil das ist ja tatsächlich das, was ich auch in meinen Vorträgen immer starte. In meinem Tun gibt es immer drei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist, egal was immer wir im Leben tun, alles beginnt mit einer Entscheidung.
Ja.
Und wenn alles einen Ursprung hat, und das ist halt die Entscheidung, dann hat natürlich alles ein Ende. Das ist das Ziel, der Traum, die Vision, egal wie immer das man benennen möchte. Und das, was dazwischen liegt, und das habe ich halt gelernt als Banker, witzigerweise, genauso wie als Extremsportler, ist nur das Risikomanagement. Ja, das heißt, genau wie du das beschrieben hast, überlege mir ganz einfach, was kann alles passieren? Was kann ich schon im Vorfeld tun, um es zu vermeiden? Also da ist ganz wichtig das Wort Vorbereitung und Team. Ja, je besser ich mich auf einen Weltrekordversuch vorbereite, ja, man sagt, Tauchen bei mir dauert vielleicht 2-3 Minuten lang unter Eis, aber ich trainiere dafür 6 Monate. Ja, das ist ein Riesenaufwand für ein ganz kleines Ereignis. Aber der Punkt ist natürlich der, je mehr ich trainiere, desto höher ist mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein und desto entspannter bin ich dann beim Tauchgang. Ja, und bei mir geht es ja tatsächlich je geringer der Herzschlag ist, desto erfolgreicher werde ich sein. Und wenn ich dann aber scheitere, was sind meine Maßnahmen? Ja, und nochmal, ich bin 4-mal bewusstlos geworden, habe da auch jedes Mal immer sehr viel gelernt. Und ich muss sagen, also für mich waren eigentlich diese bewusstlosen Dinge dann letztendlich sogar wichtiger wie die erfolgreichen Tauchgänge, weil ich bei den erfolgreichen Tauchgängen nicht so viel gelernt habe wie bei den negativen. Ja, und bei mir ist es ja so, es gibt 3 Möglichkeiten, wie man so einen Tauchgang beendet. Die erste Möglichkeit ist, ich hole Luft, tauche 100 Meter weit unter Eis, tauche auf beim anderen Loch und lass mich feiern. Ist natürlich das Beste, gebe da recht, best case. Das zweite Szenario wäre, ich hole Luft, ich tauche los und ich merke am Ende, die Luft geht mir tatsächlich aus. In dem Fall bräuchte ich nur die Hand ausstrecken, würde sofort einen Atemregler von einem Sicherungstaucher im Mund haben, könnte atmen. Der Tauchgang ist natürlich, der Weltrekordversuch ist abgebrochen, ist ungültig. Dritte Variante ist, ich tauche los, mir geht tatsächlich die Luft aus und ich werde bewusstlos. In dem Moment, wo ich bewusstlos wäre, schlägt mein Herz zwar weiter, aber ich kann ja nichts mehr tun. Aber das heißt, der Sauerstoff wird aus den Armen und Beinen sofort ins Gehirn transportiert, weil ja das das wichtigste Organ ist. Und in dem Moment, wo das passiert, kann ich nur eines tun, ich muss darauf vertrauen, dass meine Sicherungstaucher mich so schnell wie möglich an die Oberfläche bringen. An der Oberfläche sitzt der Arzt mit Sauerstoff. Ich kriege dann reinen Sauerstoff über die Maske zum Atmen und komme wieder zurück und alles ist wieder gut. Das sind 3 Möglichkeiten, wie man Tauchgang beendet. In meiner Welt gibt es aber nur 2. Die erste und die letzte. Ich würde niemals freiwillig einen Tauchgang abbrechen und den Atemregler nehmen. Ja, warum? Weil es passiert ja nur am Ende. In der Hälfte 1 passiert ja nichts. Also wenn da schon was schief geht, dann hast du irgendwas komplett falsch gemacht im Leben. Ne? Das heißt, ich weiß, auf den letzten 10 Meter könnte das passieren. Und da sitzen dann 2-3 Sicherungstaucher mit Pressluftflasche, ich brauche nur die Hand ausstrecken, könnte atmen. Alles ist gut. Allerdings würde ich sofort schauen, wie weit ist dieses Ziel entfernt. Und das sind ja dann nur mal ein paar Meter. Und dann hätte ich sofort eine Frage in meinem Kopf. was wäre, wenn? Was wäre jetzt passiert, wenn ich die 5 Meter, die 4 Meter weiter geschwommen wäre? Hätte ich den Rekord geschafft oder nicht? Und auf diese Frage würde ich nie Antwort bekommen. Niemals. Und das würde mich mehr belasten, als wie die Tatsache, dass ich tauche und dann wirklich bewusstlos werde und darauf vertraue, dass mein Team alles richtig macht, sonst brauche ich ja kein Team. Ja. Ich weiß aber eines, wenn ich dann wieder zu mir komme, okay, Weltrekord ist auch nicht geschafft, aber ich weiß eines, ich habe 100% gegeben. Und es hat heute nicht gereicht. Und jetzt kann ich mir überlegen, warum hat es nicht gereicht und mach's beim nächsten Mal besser.
Ja, aber das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja das, was ich leider so mit Enttäuschung teilweise beobachte. Die Leute sind alle nicht bereit, sich so lange vorzubereiten. Jeder improvisiert, jeder denkt, ach, das mache ich mal eben, so komplex ist das nicht, das wird schon klappen. Und hinterher, wenn die Erfolge nicht eintreten, dann ist man auch nicht so enttäuscht, weil man auch gar nicht so investiert war, emotional und auch zeitlich nicht. Und es ist ja so, ich habe irgendwann mal einen Vortrag von Oliver Kahn gehört, der hat dann so eine Botschaft rausgehauen, hartes Training, leichtes Spiel. Der sagt, du musst ganz hart trainieren, um dann dieses eine Spiel dazu performen. Und wenn du hart trainierst, bist du dann auch entspannter, weil du viel mehr drauf hast, als jetzt vielleicht erforderlich ist in der Situation. Und das, was du da gerade geschildert hast, würde ich auch unterstreichen. Wer viel trainiert, hat immer mehr Handlungsoptionen verfügbar und kann sich situativ betrachtet viel besser anpassen. Und gerade weil ich ja viel davon auch lebe, Leuten vertrieblich Erfolge zu ermöglichen, bin ich immer so enttäuscht, wenn die Leute denken, ja, der Semmelroth kann zwar ganz gut reden, aber das kann ich auch so. Das kann man alles lernen und der Semmelroth hat auch ganz viele Strategien aufgezeigt, aber das ist mir zu kompliziert. Ich mache das mal weiter wie bisher. Der bereitet sich darauf vor, der simuliert die Gespräche, der denkt in Szenarien, ach Quatsch, ich fahre da mal hin und dann wird sich das schon irgendwie ergeben. Und dann denke ich mir immer, warum? Die Leute verschenken so viele Chancen auf Erfolg, weil sie einfach nicht bereit sind, mal im Trockenlauf diese Sachen durchzuspielen. Und ich glaube einfach, wenn du ganz, ganz viele Sachen kannst, dann musst du die ja nicht abrufbereit haben, aber du bleibst unter Stress einfach handlungsfähiger und ruhiger, weil du denkst, komm, das war's. Das hat mich ja auch bei der Bundeswehr so fasziniert, wenn wir Leute unter Drill ausgebildet haben. Du bist ja am Anfang, wenn du normalerweise in dem Schulsystem warst, ich hatte Ausnahmen, deshalb sage ich normalerweise, bist du ja nicht im Umgang mit Waffen geübt. Ich hatte auch, wie gesagt, andere Rekruten, die kamen dann von der Bewährung direkt dahin. Andere Baustelle. Ja, da war einer, der kam dahin und ich hatte noch gar nicht erklärt, wie es geht. Da lag das Maschinengewehr schon in allen Einzelteilen da. Sag ich, ich habe Ihnen das noch gar nicht gezeigt. Sagt er, nein, das ist der Grund, warum ich permanent Ärger mit der Polizei habe. Der fragte mich bei einer anderen Schießübung auch, ob ich das Laservisier von der Waffe kenne. Sag ich, nee, habe ich nur nie gesehen. Sagt er, soll ich eins mitbringen? Ich sage, nein, nein. Also, aber der normale Schüler hat ja keine Erfahrung damit, wie man eine Waffe zerlegt. Und das Ziel bei dem Zerlegen der Waffe ist ja, dass man im Gefecht, was vielleicht nachts stattfindet, in der Lage ist, den Schlagbolzen zu wechseln, wenn der bricht und man muss ja weiter schießen können. Dafür muss man aber ja die Waffe in alle Einzelteile zerlegen und das muss ja im Dunkeln auch so sein, dass du weißt, wo liegen die Baugruppen, dass du das schnell wieder zusammenkriegst. Und wenn du das dann mit den Leuten so trainierst, dass sie das mit verbundenen Augen auf Zeit, also mit einer Stoppuhr stehst du dabei hinkriegst, dann merkst du einfach, wie leistungsfähig ein Mensch werden kann, wenn er nicht mehr aktiv über die Handlung nachdenkt, sondern so wie wir beide uns jetzt hier auf einer inhaltlichen Ebene austauschen und währenddessen, ich vermutlich doppelt so viel wie du, atmen und der Prozess und der Organismus weiter operiert und uns hier nicht bremst. Wir machen ja keine Atempause und reden weiter, sondern das läuft ja unterbewusst. Und deshalb glaube ich, da muss man viel für tun, aber die Leute sind nicht bereit, den Einsatz zu bringen, sehen vielleicht auch im ersten Schritt nicht den Mehrwert von dem Training, denken, was anderes wäre wichtiger. Aber ich glaube, gerade unter Stress und in solchen Ausnahmesituationen, gerade wenn ich besser werden will als alle anderen, muss ich einfach besser vorbereitet sein. Und du hast es ja jetzt bis zum Extrem gebracht mit den Weltrekorden. Da bist du ja dann auch tatsächlich der Beste von allen. Das ist ja in den anderen Lebensbereichen nicht zwingend dokumentiert. Zum Abschluss, bevor ich dich nochmal dran drehe, ist ja jetzt auch so, manche Leute sagen auch, Semmelroth, du bist extrem schlagfertig. Da sage ich, gut, ich habe da vielleicht auch ein gewisses Talent für. Gleichzeitig denke ich mir, es gibt ja, wenn du in einem ähnlichen Tätigkeitsbereich unterwegs bist, wiederkehrende Situationen, auf die kann man sich ja vorbereiten, sodass man schlagfertig wirkt, obwohl man nur was abruft, was man schon hat. Ich habe letztens das Beispiel mal geschildert, da hatte ich so einen Vortrag, da habe ich mal in die Runde gefragt, wer von den Damen schon mal von irgendeinem Herrn korrigiert wurde, dass sie angeblich ein schlechter Autofahrer sei. Und dann gingen so ein paar Hände hoch und dann sage ich, was habt ihr denn gesagt? Und dann alle so, ja, nix haben wir gesagt und so weiter. Dann sage ich, das nächste Mal, wenn dich als Frau jemand dumm anlabert und sagt, du kannst einfach kein Auto fahren, dann sagst du einfach, ich hatte keine Chance, mein Fahrlehrer war ein Mann. Und dann wird die Situation entschärft sein, aber das kann man ja vorbereiten in dem Sinne. Und so wird es ja für viele Sachen, Einwandbehandlung und so weiter, gibt es überall Sachen, wo du denkst, das darf ja jetzt keine Überraschung sein. Und von daher finde ich es natürlich krass, dass du es jetzt gerade nochmal betonst. Du bist jetzt auf, naja, nicht nur Weltniveau, sondern du bist ja nun mal tatsächlich Weltrekordhalter, also damit der Beste in der Klasse und sagst, ich muss mich 6 Monate vorbereiten, um eine dreiminütigen Wettkampf zu bestehen. Und für alle, die jetzt hier zuhören und zuschauen, nehmt das einfach nochmal als Erinnerung mit. Ihr macht halt eine ganze Menge weniger Vorbereitung und verschenkt damit einfach Potenzial, zu den Besten zu gehören. Hier sitzt einer, der ist ganz oben in der Welt und trainiert härter als alle anderen hier. Und das muss einfach nochmal so ein Impuls sein, über den der ein oder andere nachdenken sollte.
Also ich kann da nur recht geben. Ja. Also das Problem ist natürlich, dass viele Leute zumindest schon mal den ersten Schritt machen und das Seminar oder was auch immer besuchen. Aber dann hörst du es ja nur theoretisch, ja, und dann glauben sie, das ist getan, ne? Also das, was ich ja tue mit diesen Atemtechniken ist, ja, kann länger Luft anhalten, aber das ist für mich wichtig, aber nicht für alle anderen. Aber mit derselben Atemtechnik kann ich jetzt Angst wegatmen, ich kann Stress wegatmen, ich kann mich in den Schlaf atmen, ich kann die Konzentrationsfähigkeit erhöhen, ich kann die Erholungszeit nach körperlicher Betätigung dramatisch verkürzen. Also jeder Mensch braucht mindestens einmal täglich diese Atemtechniken, ja. Und der Punkt ist aber der, wenn ich das jetzt nicht übe, sondern ich weiß es jetzt nur theoretisch, und in 1, 2, 3 Wochen käme dann so eine Situation, wo es dann wirklich bräuchte, dann kann es ja gar nicht mehr abrufen. Ja. Deswegen verstehe ich schon, dass die meisten Leute ja jetzt nicht mehr zum Militär wollen. Aber dieser Drill, das hat schon seine Berechtigung. Ja. Du musst die Dinge üben im entspannten Zustand, damit du es dann im Stress abrufen kannst. Ja. Und das ist halt das, was die Leute nicht so oft gerne sehen, weil sie natürlich glauben, das ist leere Kilometer. Aber in Wirklichkeit, alles, was du vorher reinzahlst, macht sich dann viel stärker bemerkbar, weil je besser die Vorbereitung ist, ja, nochmal, desto höher ist dein Selbstvertrauen. Du trittst ganz anders auf. Ja. Wenn du dann auf einmal zu einer unguten Situation kommst, bist du schlagfertig. Ja. Und unser Vorteil ist halt genau der, dass du das jahrelang machst. Ich das, was ich tue, jahrelang mache. Das heißt, bei uns geht das so aus dem FF raus. Wir brauchen nicht mehr drüber nachdenken, weil wir es ja jeden Tag ja sowieso praktizieren. Aber wenn du das eben nicht tust, ja, dann ist es ja noch wichtiger, dass du dich da wirklich drauf vorbereitest, weil einfach, und um das geht's, ja, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es gut geht. Ja, genau nichts anderes ist ja das Risikomanagement, ja. Wenn jemand zu mir sagen würde, ja, dieser Tauchgang ist eine 50-50 Chance, dass du schaffst oder nicht schaffst, dann muss ich sagen, okay, dann mach ich nicht. Ja, das glauben ja die meisten Leute, dass Extremsportler Adrenalin-Junkie sind. Wenn wir es überleben, ist es gut. Wenn wir sterben, haben wir Pech gehabt. Ja. Solche gibt es natürlich auch. Ausnahmen gibt es immer. Aber jeder Extremsportler, der wirklich erfolgreich ist, ist Risikomanager. Das heißt, wenn jemand sagt, das ist 50-50, sage ich nein. Jetzt überlegen wir, was kann passieren? Was können wir für Maßnahmen treffen? Kann ich mir besser vorbereiten? Was tun wir, wenn es eintritt? Und erst wenn ich das Gefühl habe, ja, bei 95% es funktioniert, 5% ist Restrisiko, erst dann gehe ich an den Start. Weil 100% Sicherheit gibt es im Leben nicht. Wir haben immer ein kleines Restrisiko, auf das wir keinen Einfluss haben. Aber wenn ich jetzt sage 50-50 oder 95-5, ich meine, sorry, natürlich ist das ein komplett anderes Setup, aber das kriege ich ja nur dann zustande, wenn eben die Vorbereitung passt. Und wenn die nicht passt, dann wirst du nie auf diese Erfolgswelle dann dahin reiten können oder surfen können. Weil das einfach nur dann ein Lucky Punch war, ja. Und von dem, ja, kann man natürlich auch tun, aber es ist jetzt nicht so ungefähr das, was ich mir vorstelle von meiner Zukunft, ja.
Ja, du hast leider aber natürlich auch, glaube ich, ein Problem, wenn man was richtig gut kann, dann wirkt es so einfach, dass für andere schnell der Eindruck entsteht, das kann ja jeder, dann entsteht gar kein Wunsch, das nachzueifern, weil man denkt, ah, das kann ich ohnehin schon. Auch wenn man das nie testet und damit nicht rausfindet, dass man irrt, aber der Glaube bleibt ja schnell bestehen. Oder die andere Sache ist, man hat schon mal erste Erfahrungen alleine gesammelt, meinetwegen. Nehmen wir mal jetzt mich. Ich kann vielleicht, weiß ich nicht, eine Minute unter Wasser bleiben. Ich habe das jetzt ja nicht so wirklich ermittelt, aber so in dem Zeitraum, vielleicht waren es auch mal eine Minute 30. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vor allen Dingen ist das aus meiner Sicht ja auch abhängig davon, in welchem Gemütszustand bist du in das Wasser reingegangen? Wie warm ist das Wasser? Was hast du vorher gemacht? Und so weiter. Also da gibt es ja schon unterschiedliche Sachen. Wenn ich mit meinem Sohn tobe, kann ich gar nicht so lange unter Wasser bleiben, weil ich ja vorher oder so viel Energie aufgewandt habe, dass das was ganz anderes ist. Aber würde ich jetzt beispielsweise, ohne dass ich deine Geschichte kenne, meinetwegen mit dir da sein, du sagst, ich kann locker 4 Minuten unter Wasser bleiben oder länger, dann wäre das ja so weit weg für mich, dass ich schon gar keinen Antrieb hätte, mich dem zu nähern, weil ich denke, das ist so ein Ausnahmetalent, das werde ich überhaupt nicht erreichen. Und wenn ich ja davon ausgehe, dass meine Handlungen nicht zu einem positiven Ergebnis führen, habe ich ja tendenziell immer in jeder Lebenslage eine geringe Grundmotivation, überhaupt mal den ersten Schritt zu machen, weil ich ja nur durch die Aussicht auf Erfolg stimuliert werden kann. Deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass man den Leuten immer wieder diesen Blick hinter die Kulissen erlaubt und so weiter. Und ich habe ja so Bilder von dir da gesehen, wo du da im Schwimmbad die Leute da so versammelst. Und deshalb fand ich das halt auch so spannend, weil so ein paar Leute, die da bei dir waren, kannte ich halt und dachte dann so, das sind so, ich nenne das mal ganz normale Menschen, keine Supersportler, keine, die schon ewig auf ihr Trainingszustand und so weiter geachtet haben, sodass es danach dann eben für mich auch krass war, wenn ich dann auch sah, die hatten teilweise dann Fotos hochgeladen, weißt du, wo die dann so mega glücklich, wenn man so richtig was gemeistert hatte, aus dem Wasser kommen. Und das finde ich halt schon irgendwie spannend. Ja, aber ich glaube, man
sagt, immer wenn du in Österreich bist, gehen wir ins Wasser, ich sehe das schon.
Ja, weißt du, ich habe tatsächlich eine andere Idee. Ich glaube, wir müssen das mal so machen. Wir werden mal Folgendes tun. Wenn du jetzt bis hierhin diese Podcast-Folge gehört hast und denkst, ey, das klingt irgendwie spannend, ich kann mich irgendwie besser aus stressigen Situationen rausatmen, ich kann abends mal schneller zur Ruhe kommen, ich kann mich vielleicht besser konzentrieren, ich kann vielleicht was anderes machen, dann könnten wir ja auch mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht mal mit ein paar Podcast-Hörern zusammen mal so eine Veranstaltung bei dir buche. Ich will mal testen, ob das funktioniert. Das heißt, wer daran Interesse hat, diese Folge hört und denkt, das machen wir mal. Da fliegen wir mal einmal nach Österreich. Da gehen wir mal
oder im Schwimmbad. Viele sind, fliege zu euch. Kein Problem.
Ja, okay.
Also, soll dann die Ausrede sein.
Ja, gut. Und dann machen wir das so. Dann kriegt jeder ein Foto mit einem 12-maligen Weltrekordhalter. Das könnt ihr alle auf Social Media posten und so weiter. Und dann würden wir uns alle mal im Schwimmbad treffen und das einfach mal ausprobieren. Und dann kann jeder Einzelne nachher mal testen, hat es wirklich geklappt, dass sich die Atemzeit, also die Zeit, die man die Verweildauer unter Wasser mal deutlich gesteigert hat, ob das sich verdoppelt oder nicht. Lassen wir das mal hingestellt, aber vielleicht tritt's ein. Aber ich fände es spannend. Vielleicht, wer Interesse hat, schickt mir doch mal eine Nachricht.
Ich nehme jetzt noch weit aus dem Fenster raus und ich garantiere es sogar.
Ja, gut, okay. Das ist auf jeden Fall mal eine spannende Challenge. Also ich bin mal gespannt, was daraus wird. Pass auf, jetzt will ich, weil ich habe die ganze Zeit diese Bilder vom Kopf, ich habe ja im Kopf, die jetzt diese Zuhörer und so weiter hier ja nicht nachvollziehen können. Ich habe einen Vortrag ja von dir gesehen, wo du diese ganzen Bilder von deinen Versuchen, insbesondere auch von dem Eistauchen und so ja gezeigt hast. Das ist jetzt für den einen oder anderen hier schwer vorstellbar. Du hast von unterm Eis schwimmen gesprochen, 100 Meter Distanz und so weiter. Ich glaube, da kann sich jeder noch so grob reindenken. Aber erzähl doch bitte mal einfach, das hat mich damals so gepackt, ich sage jetzt mal deinen tiefen Rekord, wie du da einfach mal runtergetaucht bist, weil das sind ja Distanzen, da würde ja der ein oder andere sich wahrscheinlich noch nicht mal im Tauchanzug runtertrauen. Insofern, gib doch mal einen Einblick in deinen tiefsten Tauchgang, der ohne Hilfsmittel erfolgt ist.
Also der längste war knapp über 7,5 Minuten, ja, und der tiefste war 100 Meter.
Wow. Und, 71 war die letzte Zahl, die ich im Kopf hatte. Wow.
Ja, das war der offizielle Weltrekord, aber im Training bin ich auf 100 Meter schon getaucht, aber diese 71 Meter... muss man ja auch fairerweise dazu sagen, das war ja in Mexiko in einer Höhle. Und eine Höhle geht im Unterschied zum Meer nicht, wenn er Seil reinschmeißt, senkrecht nach unten, sondern die Höhle war in einem 45-Grad-Winkel und deswegen bin ich dann 125 Meter in Summe getaucht. Also eine Strecke war 125 Meter lang. Das war halt das Krasse, aber das ist ja halt das, was mir taugt. Ne? Das sind Dinge, wo mir jeder erklärt hat in Mexiko, das ist unmöglich, du kannst da drin nicht tauchen, ja. Oder auch beim höchsten Tauchgang der Welt. Ich habe den höchsten Tauchgang der Welt gemacht auf 5160 Meter Seehöhe in Nepal, im höchstgelegenen Gebirgsee damals. Und da hat mir jeder Arzt erklärt, das ist unmöglich, du wirst sterben. Ja, bis er dann endlich einen gefunden hat, der gesagt hat, ja, das könnte interessant sein, es wird nur nicht funktionieren. Dann habe ich gesagt, okay, ich will das unbedingt machen. Habe mir natürlich noch mehr angespornt, wie wir dann rausgefunden haben, dass das vor mir noch wirklich nie jemand probiert hat, weil jeder es für unmöglich gehalten hat. Und das ist halt, glaube ich, ganz wichtig, ja, dass man sich immer überlegt, warum und wie sehr möchte man etwas haben. Also ich glaube, ich bin jemand, der sehr einfach denkt und sehr einfach gestrickt ist, also was kompliziert ist, mag ich nicht so. Und deswegen bin ich draufgekommen, wenn man sich die Frage der Motivation stellt, ja, warum und wie sehr ist die Antwort. Ja? Also wenn man nicht weiß, warum ich etwas tue und wenn mein wie sehr zu gering ist, dann bist du ein problemorientierter Denker. Und ich habe das selber erlebt in meiner Kindheit. Ja? Ich war immer ein ganz schlechter Schüler, weil ich eigentlich nicht fertig werden wollte, weil ich ja sofort Taucher werden wollte. Und beim Tauchen war es ja damals so, dass mir das eigentlich ja gar nicht erlaubt war, weil ich viel zu jung war dafür. Und da habe ich aber immer Lösungen gefunden. Ja? Das heißt, das Witzige ist das, ich bin davon überzeugt, und davon bin ich wirklich überzeugt, für jedes Problem auf dieser Welt gibt es eine Lösung. Es ist nur die Frage, es ist warum und es ist sehr groß genug. Und das ist eben genau diese spannende Themen, wo man denkt, ich bin so ewig dankbar, dass dieses Lunftonhalten mir das alles ermöglicht hat, weil diese Erkenntnisse habe ich ja nicht einfach, so wie du gesagt hast, ja, wir können da jetzt locker drüber reden, ja. Das ist ja 30 Jahre Erfahrung. Ich meine, wenn ich jetzt 30 Jahre lang einen Sport mache und ich dann kein Weltrekordhalter bin, dann habe ich ja irgendwas der letzten 30 Jahre falsch gemacht.
Das kann ja, das ist natürlich eine.
Das kann nicht sein, so wie du gesagt hast. Ja, bei uns ging das alles so locker und deswegen ist das alles so weit. Ja, also es gibt ja keinen Weltrekordhalter, ja, der jetzt irgendwie versteckte Kiemen hat oder einen dritten, vierten Lungenflügel oder sonst irgendwas. Mein Körper ist 1:1 wie dein Körper. Der Unterschied ist nur der gewesen, dass ich halt schon relativ früh gewusst habe, was ich unbedingt machen möchte. Ja, das heißt, also ich kann wirklich aus der glücklichen Position heraus sagen, ich tue jeden Tag das, was mir Spaß macht. Ja, und das ist eigentlich unbezahlbar. Ja, wenn ich mit dir nicht reden will, dann rede ich nicht mit dir. Ja, und das ist unbezahlbar. Ja, das ist ja das, was die Leute nicht verstehen. Ich kann immer, ja, ich brauche jetzt Millionen am Konto. Dann hast du Millionen am Konto und bist nur immer unglücklich, weil sie es nicht verstanden haben, was eigentlich Glück für einen selber bedeutet, ja, und es ist einfach diese Freiheit, ja, angstfrei leben zu können. Und da geht es aber nicht, wie viel Geld ich habe, ja. Das habe ich auch gelernt, ja, ich habe Leute trainieren dürfen wie Multimillionäre bis hin zu Milliardären, ja, bis hin zu Scheichs aus Dubai, ja. Die haben alle irgendwo ärmere Angst und das verschiebt sie halt dann, ja. Aber das, was die meisten Leute glauben, ja, wenn ich jetzt viel Geld habe, dann bin ich angstfrei. Nein, dann hast du wieder Angst, das Geld zu verlieren. Also, das macht ja alles keinen Sinn, ja. Ich glaube, man muss einmal überlegen, was will ich, ja, wofür brenne ich, ja, und ich habe das große Glück gehabt, unter Anführungszeichen, dass ich halt schon in meiner Jugend draufgekommen bin, wofür ich brenne, ja, und der Rest war ja dann nur der Weg dorthin, wo ich jetzt stehe, ja, gescheiterte Weltrekordversuche, ja, werde nie vergessen, meinen ersten Weltmeisterschaft bin ich bewusstlos geworden bei einem Tauchgang auf 30 Meter damals, das war aber weit vor 2000 noch, da haben wir noch nicht viel tiefer tauchen können. Und dann habe ich ein Jahr lang gebraucht, um über diese Hürde hinwegzukommen. Das heißt, ich bin runtergetaucht, immer auf 29 Meter. Aber nicht mit dem Tauchcomputer, der gesagt hat, 29, tauch auf, sonst wirst du bewusstlos, sondern ich habe nicht gewusst, wie tief ich bin, aber in meinem Unterbewusstsein ist ein Film abgelaufen, ja, der gesagt hat, nach 29 Meter könnten wir wieder bewusstlos werden, das wollen wir nicht. Dreh bitte um. Und ich habe mir gedacht, mit 29 Meter kann ich kein Weltrekordhalter werden, ja. Hab dann quasi einen Ausweg gesucht, hab den dann gefunden, hab dann einfach ein Tretboot ausgeborgt, ein 35 Meter langes Seil gekauft, das eine Ende am Boot anbunden, am anderen Ende habe ich einen 10 Kilo schweren Stein dranbunden, hab mich dann mit dem Stein in die Tiefe ziehen lassen und es ging dann eben so schnell, 28, 29, 30, 31, 32 Meter, dass mein Unterbewusstsein nicht sagen konnte, hoppala, wir sind jetzt bei 29 Meter Tauch auf, sondern das ging so schnell, dass ich da drüber gegangen bin. Und dann war die Angst auf einmal weg, ja, und das erlebe ich ja bei tausenden Schülern, also von meinen 10.000 Teilnehmern habe ich sicher schon 1.500 Leute gehabt mit demselben Problem, ja, beim Luftanhalten, wo die immer dieselbe Zeit getaucht sind, ja, da habe ich einen Schüler gehabt, der ist jetzt dann beim letzten Mal 43 Sekunden dreimal hintereinander getaucht. Wenn du das absichtlich machen willst, ist das unmöglich, ja, das heißt, ich meine sofort, der hat ein Thema, da sitzt etwas im Unterbewusstsein, er wusste nichts, ja, im Nachhinein haben wir dann erfahren, von seinen Eltern, dass er mit 2 Jahren bewusstlos im Pool getrieben ist. Aber das muss man sich mal überlegen. All diese negativen Erfahrungen sind ja alle gespeichert im Unterbewusstsein. So, was ich dann in den Seminaren tue, ist, ich versuche den Teilnehmern zu erklären, dass er nur eine einzige Sekunde über diese Mauer drüber gehen muss, über diese Angst. Weil dann wird dieser alte Film, es könnte ja wieder was passieren, überschrieben mit dem Film, es ist mir nichts passiert. Ja, und der Teilnehmer hat dann auch über 2 Minuten lang die Luft angehalten. Nur ich konnte ihm die Angst sofort nehmen und das mit einer einzigen Sekunde. Und das muss man sich mal überlegen, ja, das funktioniert überall. Das ist bei der Höhenangst, das ist völlig wurscht wo. Es geht um eine einzige Sekunde. Du hast Angst und du gibst Feuer auf und die Angst bleibt. Du gehst eine Sekunde über die Angst drüber, machst eine neue Erfahrung, es ist mir nichts passiert und damit ist die Angst erledigt. Und das sind ja Dimensionen, die muss man sich mal überlegen. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, mir ist die Angst wurscht, ich habe Höhenangst und ich kann damit sterben, alles gut. Dann hast du eine Entscheidung getroffen, dass es so ist. Aber wenn du das nicht möchtest, ja, musst du, wie du vorher gesagt hast, darum finde ich das so geil, wir denken so gleich, ja, eine Entscheidung treffen, eine Sekunde über die Angst gehen und das Thema ist erledigt für immer. Ja, klingt jetzt natürlich in der Theorie einfach, als es ist, aber bin dann ein paar Jahre später wieder bewusstlos geworden bei einem Tauchgang unter Eis bei 93 Meter.
Ja.
Aber nur deshalb, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Ja, was ist passiert? Normalerweise räumen wir immer den Schnee weg vom Eis, dann kann das Sonnenlicht durchscheinen und ich habe dann so ungefähr 15, 20 Meter weit Sicht. Es ist grün, es ist hell, es ist freundlich. Bei dem Rekordversuch, ja, hat es in der Nacht 2 Meter Neuschnee gegeben, den konnten wir nicht wegräumen. Und ich habe gesagt, das ist ja eh wurscht, ja, es geht schon. Bin dann losgetaucht und habe gemerkt, es ist stockdunkel.
Ja.
Ich habe meine Hand vor Augen nicht gesehen. Das erinnert mich wieder an deinen Sohn mit Friedhof und mit Wald. Und ich bin dann getaucht, bin natürlich nervöser gewesen als sonst und bin dann kurz vorm Ziel bewusstlos geworden. Meine Sicherungstaucher haben gesagt, das soll heute nicht sein. Ich habe mir ausgezogen und in dem Moment, wo ich mir aber ausgezogen habe, ist mir eingefallen, Moment, wenn ich jetzt vielleicht nicht gleich wieder unter Eis tauchen gehe, gehe ich vielleicht nie wieder unter Eis tauchen. Weil ich mich eben erinnert habe an meine Erfahrung von meiner ersten Bewusstlosigkeit. Habe mir dann sofort wieder angezogen, bin zu meiner Sicherungstaucher gegangen, habe sie gebeten, eine Stunde zu warten in der Kälte. Ich will das Ganze nochmal tun. Eine Stunde später bin ich dann nochmal getaucht, habe mir den Weltrekord geholt und habe aber dabei so viel Learnings gehabt. Warum? Erstens einmal weiß ich, 93 Meter Helligkeit oder 93 Meter Dunkelheit ändert nichts an der 93 Meter Zielvorgabe. Das heißt, das ist ja immer dasselbe gewesen. Und wenn es hell gewesen wäre, hätte ich es halt beim ersten Mal geschafft. Und nur weil ich überrascht worden bin von der Dunkelheit, habe ich es nicht geschafft. Das heißt, in dieser Stunde Pause habe ich einfach visualisiert, es ist dunkel. Ja, so what? Also es ändert ja nichts an der Distanz. Es ändert ja an meinem Sauerstoffverbrauch, es ändert nichts an der Tauchzeit, es ist alles ident, außer dass mein Hirn gesagt hat, oh mein Gott, es ist finster. Ja, in dem Moment ist natürlich mein Puls nach oben gegangen und deswegen bin ich ja dann bewusstlos geworden. Das Zweite, was ich gelernt habe, natürlich durch diese Maßnahme, egal was immer ich tue, mein Team steht zu 100% hinter mir. Die haben gesagt, das haben sie vorher noch nie erlebt, dass ein Typ, der gerade bewusstlos worden ist, ja, eine Stunde das Ganze später nochmal machen möchte, um zu beweisen, dass es funktioniert. Ja. Das heißt, dieses Setup, dieses mentale Setup, sind ja alles Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Genauso wie die meisten Menschen eben Erfahrungen sammeln, aber halt im Negativen, haben wir diese Erfahrungen im Positiven gesammelt. Und das ist ja das, was wir jetzt weitergeben. Und das klingt halt natürlich bei uns alles so einfach, aber wir haben ja genau diese Höhen und Tiefen, die quasi unsere Teilnehmer erlebten, ja schon durchgemacht. Und ich bin halt immer ein Freund gewesen, ja, dass ich halt in meiner Jugend immer gesagt habe, es gibt 3 Dinge, wie man lernt. Das eine ist durch Mentoren. Und da habe ich halt mir gleich den größten aller Großen ausgesucht. Ich habe damals im Jugendalter eine Mail geschickt an den Felix Baumgartner. Er war dann 6 Monate nicht geantwortet hat. Dann hat er mal zurückgeschrieben, hallo Christian, ab neue tauchen Sie auch nichts für Warnduscher. Liebe Grüße, Felix. Ja. Und dann zufällig getroffen bei einer Veranstaltung und seitdem sind wir beste Freunde und er hilft mir halt wirklich, weil ich mir schon immer gedacht habe, in meiner Jugend, ja, warum soll ich die Fehler, die andere schon vor mir gemacht haben, wiederholen?
Ja.
Ich dann in der Antarktis, also ich bin ja dann in Grönland und am Nordpol getaucht, ich war der Erste, der Freitaucher am Nordpol gemacht hat, ja. Und man dachte, okay, kann man jetzt dann die ganzen Trainer und alles nicht leisten oder Vorab-Expeditionen, also haben wir einfach die Bücher gekauft. Das heißt, das Zweite, wie man lernen kann, ist aus Büchern, die man dann von Mike Horn und wie sie alle heißen, die schon diese Expeditionen Jahre vor mir gemacht haben, einfach die Bücher gekauft und einfach einmal gelesen, was haben die dort für Erfahrungen gemacht, was kann ich daraus lernen und haben dann in Österreich quasi im Hochgebirge unter Anführungszeichen darauf vorbereitet. Und das Dritte ist, wo man halt lernt, ist durch Schmerz. Ja. Und das ist aber halt das, glaube ich, was die Leute am meisten brauchen, dass sie überhaupt einmal in die Gänge kommen, dieser Schmerz. Ja. Und ich denke mir halt, okay, wir könnten ihnen ja helfen, das abzukürzen, aber es ist halt immer schwierig, so wie du es vorher gesagt hast. Bei uns schaut das halt alles so leicht aus, aber wir haben natürlich, 30 Jahre Erfahrung kann man halt nicht wegnehmen.
Ja, das ist wohl wahr. Und da will ich jetzt auch gar nicht so viel beifügen. Das, was ich bei dem Atmen so spannend finde, ist einfach, dass es ja tatsächlich einfach für manche Leute keine Fähigkeit ist, auch nichts, was man irgendwie trainieren sollte und gleichzeitig so viel, ja, ich sag mal, so viel Power da drin steckt. Also das Erste, was du ja eben gesagt hast, Energielevel, also ich darf ja auch tatsächlich den ganzen Tag tun, was ich mache, was ich möchte und Geld ist jetzt nicht mein Motivator, ich habe halt Spaß an Ergebnissen und was mich am meisten motiviert ist, wenn Menschen auf das, was ich ihnen sage, vertrauen und damit die Ergebnisse erreichen, die ich ihnen in Aussicht gestellt habe, auch wenn ich dafür keine Zusatzvergütung bekomme. Was für mich die schlimmsten Tage sind im Jahr, ist, wenn ich beispielsweise aus Los Angeles zurückkomme, weil ich 2 Tage Jetlag nicht verkrafte. Mein Körper kommt damit überhaupt nicht klar. Ich komme überhaupt nicht mehr zurecht für die 2 Tage. Ich hänge so in so einer Parallelwelt fest. Das sind echt 2 ätzende Tage. Da habe ich überhaupt keine Kontrolle über mein Leben. Deshalb hasse ich auch diese...
Was? Da kann ich...
Aber das ist tatsächlich der Super-GAU. Selbst wenn du da im Flugzeug schläfst, kannst du ja ein bisschen mehr bezahlen, dann kriegst du ein Bett und so. Aber trotzdem, das ist für mich echt schwierig. Aber ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz alten Videoclip. Ich glaube, der ist aus 2015 oder 2016, den ich auf YouTube hochgeladen habe, wo ich tatsächlich das, was du eben kurz angerissen hast, in einem Seminar erzählt habe, weil mich das damals so geflasht hat. Ich habe das danach nie wieder erzählt, weil die Leute mich damals so komisch angeguckt hatten, so nach dem Motto, dafür haben wir den Typen bezahlt. Aber da habe ich denen halt tatsächlich erzählt, weil da ging es auch um Vertrieb und wie man da im Vertriebsgespräch Ruhe bewahren kann. Da habe ich gesagt, naja, schaut mal, ihr müsst euch doch mal Folgendes überlegen. Wenn ihr aufgeregt seid, atmet ihr schnell. Wenn ihr nicht aufgeregt seid, atmet ihr langsam. Also überlegt doch einfach mal, ob ihr nicht einfach nur eure Atmung verändert und dann darauf vertraut, dass ihr dadurch ruhiger werdet. Und dann guckt nämlich alle an. Ich sage, das könnt ihr mal ausprobieren. Ihr könnt euch damit selber den Stress nehmen, indem ihr einfach mal ein bisschen entspannter atmet. Und wie gesagt, vielleicht hatte ich damals noch nicht die Glaubwürdigkeit wie heute. Jetzt gibt es
auch den einen. Du warst deiner Zeit einfach voraus. Ja,
oder noch nicht. Ich sag mal, in Anführungsstrichen auch akzeptiert genug, dass ich da gerade in diesem kommunikativen Teil doch ein bisschen was anzubieten habe, weil das ist ja immer der Unterschied. Wenn die Leute dich kennen, wenn du irgendwo hingehst, beispielsweise als jemand, den man nicht kennt und du würdest fremden Leuten Tipps geben, wie sie beispielsweise im Schwimmbad länger unter Wasser bleiben könnten, würden ja irgendwann alle sagen, hör mal, schick mal den Spinner da weg, was quatscht der mich da von der Seite an? Alleine dadurch, dass jemand käme und wird sagen, da kommt gleich der 12-fache Weltrekordhalter auf Sie zu, weil der hat Sie beobachtet, der hat einen Tipp für Sie, hören Sie mal gut zu, würde ja eventuell sogar dazu führen, dass die entweder ein Handy rausholen und das als Video festhalten wollen oder aufschreiben. Was ja auch wieder das Thema Inszenierung und so weiter mit sich bringt, was ja auch für meine Podcast-Hörer und Hörerinnen immer ein Thema ist. Lass uns mal ganz kurz was machen. Ich möchte denen mal zeigen, wie gut man mit Inszenierung arbeiten kann. Du hast ja mein Buch 55 Business Turbos für KMUs da in der Hand. Du hast es eben schon mal hochgehalten. Halt's mal ein Stückchen, ja, noch so, dass der Filter es nicht wegmacht, ja. So, ihr seht an dieser Stelle, wenn ich das jetzt auf LinkedIn oder so publiziere, kann ich sagen, der 12-fache Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen empfiehlt hier mein Buch 55 Business Turbos für KMUs. Insofern, danke, danke. Insofern, lass uns Folgendes machen. Weil jetzt haben wir beide über die Idee, die sich spontan entwickelt hat, so viel Freude entwickelt, dass wir das jetzt wirklich machen. Also du oder wer immer, also der jetzt diesen Podcast hier hört, sollte jetzt mal in sich gehen und überlegen, wäre es vielleicht einfach mal ein spannendes Lebensereignis mit vielleicht dem 12-fachen Weltrekordhalter und dem Herrn Sendelroth einfach mal ins Schwimmbad zu fahren und diese Atemübungen so zu machen, um einfach für Dauer deines ganzen Lebens eine Fähigkeit zu entwickeln, die dir in vielen Lebenslagen helfen könnte, nämlich besser zu atmen, konzentrierter zu atmen, damit dich besser zu konzentrieren, abends vielleicht stärker zur Ruhe zu kommen, weniger fremdgesteuert, weniger Stress zu empfinden. Wenn du daran Interesse hast, schick mir mal eine Nachricht über Instagram oder über LinkedIn. Ich werde das einfach mal aussortieren. Wir werden dann mal gucken, ob wir da wirklich mal einen Termin an den Start bringen. Und dann hat er gesagt, kommt er nach Deutschland oder wir fahren zusammen nach Österreich. Das können wir im Detail dann nochmal ausloten. Ich bin mal gespannt, wer sich dazu meldet. Erstmal danke ich dir für dieses wahnsinnig inspirierende Interview. Das wird sicherlich eine der Folgen sein, die ich mir selber nochmal im Nachgang anhöre. Manchmal werde ich von Leuten darauf angesprochen. Ich sage, Philipp, du hast das in der und der Folge gesagt. Und sage ich, das weiß ich nicht mehr, weil ich das einfach präsentiere. Und dann ist das für mich ja erledigt. Und ich mache mir auch keine Notizen zu den Podcast-Folgen. Deshalb weiß ich dann nicht, wo ich das erzählt habe. Aber diese Folge wird sicherlich nachhaltig in Erinnerung bleiben. Du hast das abschließende Wort. Insofern sage ich jetzt ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine inspirierenden Einblicke und jetzt deine letzten Worte.
Also das Wichtigste für mich ist immer das, ja, wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, ja, dann sollte man immer daran denken, dass das seine Grenzen sind und nicht die eigenen. wir haben alle die Fähigkeiten und das Ziel eigentlich, genau das perfekte Leben leben zu können, was wir uns für uns selber wünschen. Und in dem Sinne vielen, vielen Dank nochmal. Ich schätze das sehr. Taugt mir natürlich und ich hoffe wirklich, dass sich ein paar Leute melden werden und das einmal ausprobieren. Das ist natürlich immer ein Unterschied, ob du etwas hörst oder ob du das selber erlebst.
Ja, vor allen Dingen, wenn man es danach dann auch dauerhaft ohne Unterstützung anwenden kann. Das macht es ja noch viel spannender, weil du hast ja in vielen Dingen, die du dir aneignest, vielleicht dann auch immer die Notwendigkeit, denk mal ans Flaschentauchen. Du brauchst immer einen, der dir eine Flasche bereitstellt. Du brauchst immer einen Tauchanzug. Aber tatsächlich, Atmen ist ja ein Universalskill, den du jeden Tag sowieso brauchst. Und den dann zu optimieren, finde ich tatsächlich besonders reizvoll, insbesondere nachdem ich jetzt diese tiefen Einblicke hier gewonnen habe. Wir warten mal ab, wer sich meldet. Und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank und bis bald.
Ciao.